so und nicht anders bauen sollten, mit der gesamten Einrichtung, mit der gesamten, von den Größenordnungen und so weiter, dass er das genau so bauen wollte, sollte, und Gott sollte ihm dort begegnen, wollte ihm dort begegnen. Und jetzt könnte man sich ja fragen, ja, wen interessiert denn sowas? Weil das ist vielleicht für Architekten interessant, für Religionswissenschaftler, quasi das erste mobile Zeltheiligtum oder auch was für Indiana-Jones-Filme. Aber ich glaube, dass es auch etwas mit unserem Gebetsleben direkt zu tun haben kann. Und dass es dir zeigen kann, wie du heute beten kannst. Denn es könnte wie so eine kleine Fantasiereise sein, wie ein Modell, wo du innerlich dort in dieses Zelt hineingehst. Dass du dir vorstellst, ich gehe jetzt zu Jesus, ich gehe jetzt zu meinem Gott, ich gehe jetzt in so ein Safe Place, ich muss auftanken. Da gibt es all die guten göttlichen Dinge und ich gehe in dieses Zelt hinein. Und dieses Zelt war mitten in der Wüste, in einer sehr, sehr unwirklichen, lebensfeindlichen Umgebung, zumindest für Menschen. Und mitten in diesen Umständen gibt es dieses Zelt, da kann ich reingehen und da kann ich auftanken, da kann ich eine Begegnung mit Gott haben. Und da kann man dann so in dieser Fantasiereise so diese einzelnen Stationen durchlaufen. Ich werde die jetzt heute mal nicht alle nochmal durchgehen. Aber in diesem ersten Teil, das will ich vielleicht doch mal sagen, geht es eher so darum, irgendwie alles Mögliche loszuwerden an Dingen, die uns runterziehen, die negativ sind. Und in dem Zelt geht es vielmehr darum, wieder voll zu werden, aufzutanken. Und beim letzten Mal haben wir sozusagen in dem Zelt uns das angeguckt. Auf der linken Seite steht ein Leuchter. So eine Öllampe mit 7 Armen. Auf der rechten Seite ist so ein Tisch mit 12 Broten und auch noch Weihrauch und Wein wahrscheinlich auch. Und dann steht dort in der Mitte noch so ein kleiner Altar, wo Weihrauch verbrannt wurde. Und dann, was hier jetzt nicht drauf ist, ist, dass sozusagen dann ein Vorhang war, der das Allerheiligste, quasi das Highlight nochmal abgetrennt hat. Da stand dann die Bundeslade, um das schon mal ein bisschen zu spoilern. Das heißt, so in der Intensität, in der, wie wir Gott begegnen können, gibt es so wie so eine Steigerung. Man kann irgendwie sagen, okay, ich bin bei dem Thema Schuldvergebung. Das ist riesig gut und wichtig und ein elementarer Punkt. Ohne den wird keiner in eine intensive Gottesbegegnung reinkommen. Aber auch weiterzugehen, dass in Intensität, an Begegnungen, da eigentlich noch viel, viel mehr ist, als zum Beispiel dieses Thema. Heute geht es mehr um diesen kleinen Altar, auf diesem, da dieser quadratische von oben gesehen, auf dem wurde Weihrauch verbrannt. Und was könnte das mit deinem Gebetsleben zu tun haben? Lesen wir uns das mal durch, was in den Büchern Mose dort steht. Stell den Altar im heiligen Zelt auf, vor dem Vorhang, hinter dem sich die Bundeslade mit den Gesetzestafeln und der Deckplatte befindet, wo ich euch begegne. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters säubert und Öl nachfüllt, soll er auf dem Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen. In der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch verbrennen. Die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Dies gilt für alle Zeiten. Dies gilt für alle Zeiten, möchte ich mal sagen. Ich glaube, wir haben jetzt ja hier keinen Altar, wo wir Weihrauch verbrennen. Also wir haben eine Nebelmaschine und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die auch mal sonntags morgens auch mal wieder häufiger so in Einsatz bringen. Oder auch Pyrotechnik finde ich eine gute Sache. Und ich finde, Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen und lassen Emotionen freien Lauf. Aber das gilt für alle Zeiten, glaube ich, meint auch noch was anderes. Und zwar was Ernsthaftes. Das, worum es hier eigentlich geht, ist nicht irgendwie Weihrauch zu verbrennen. Weil einfach Gott diesen Geruch irgendwie so mega gut findet. Sondern es geht um eigentlich was Tiefergehendes. Und das soll für alle Zeiten eigentlich stattfinden in deinem Leben. Und wofür steht verbrauchter oder verbrannter Weihrauch? Und bei dem einen oder anderen in diesem Zelt der Begegnung, auch von diesem Symbolikfeuerwerk, was da auch manchmal so abgefackelt wird, gibt es einige Dinge, die sind sehr, sehr spekulativ. Und da höre ich manchmal irgendwie oder auch lese andere Berichte dazu und dann gucke ich mir nochmal oder versuche das ein bisschen zu recherchieren, ob das überhaupt stimmt und merke dann irgendwie, oh, da ist doch vieles im Bereich der Spekulation und das könnte man so auslegen und doch auch vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber andere Dinge sind super, super klar, wofür das steht. Und was zum Beispiel eine der Sachen ist, die super, super klar sind, wofür Weihrauch, verbrannter Weihrauch steht, genau, das ist einer der Punkte, der ganz, ganz klar ist. Gucken wir uns das mal an, Offenbarung 8, 3 bis 4, da können wir einen Blick in den Himmel werfen. Johannes hat so eine Vision, eine Tagträumerei, Nachttraum, ich weiß es nicht, und dort erlebt er Folgendes. Ein anderer Engel kam, mit einem goldenen Weihrauchgefäß trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Er sollte ihn auf dem goldenen Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch. Der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Oder auch eine zweite Stelle aus der Offenbarung. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm, das ist Jesus, nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Oder auch noch eine dritte Stelle aus dem Psalm, da betet David: Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Also Weihrauch zu verbrennen, ist eine ganz klare Symbolik für unsere Gebete. Und Hände aufheben ist irgendwie auch ein Zeichen für unsere Haltung Gott gegenüber, für unsere Gebete. Und das ist auch eine Station, die sozusagen, wenn wir eine Begegnung mit Gott haben wollen, die vor dem Allerheiligsten, vor der intimsten Begegnung vielleicht mit Gott auf jeden Fall auch Platz haben wird. Bei der Körperhaltung, auch da, ich komme noch aus einer Zeit, da gab es da auch manchmal so Kontroversen drum, ist das jetzt Hände heben, wie ist das okay? Oder das war irgendwie auch so, in manchen Gemeinden durfte man die Hände heben, in manchen Gemeinden durfte man die vielleicht nur, keine Ahnung, bis zum Gürtel heben oder so. Und da wurde ein bisschen Politik drüber gemacht. Und ich glaube, es ist auch schon, bei so ein paar Punkten sollte man da auch drauf aufpassen. Als ich mit Leon und Jürgen letztens bei Borussia Mönchengladbach im Fußballstadion war und wir waren so in diesem Ultra-Block, hatte mich auch vorher ein bisschen gebrieft, dass da gleich gesungen wird, 5-mal Deutscher Meister und 3-mal den Pokal und die ganze Kurve zeigt so, 5-mal Deutscher Meister und 3-mal den Pokal und man sollte jetzt nicht so 5-mal den Pokal zeigen, weil dann werden da schon irgendwie auch Leute, irgendwie würden einen dann schon auch ermahnen, dass das irgendwie nicht so richtig ist. Hände heben, auf jeden Fall auch seither ein Zeichen, auch Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Wir machen das in vielen Kontexten und es ist ja irgendwie auch cool, so etwas zusammenzutun. Eine Laola-Welle macht mit vielen Leuten viel mehr Spaß, als wenn man das ganz alleine macht. Oder, keine Ahnung, früher beim Konzert, wenn die Feuerzeuge gezündet wurden und heute die Handytaschenlampen. Das ist irgendwie auch cool, wenn das viele machen. Auch gemeinsam die Hände zu heben, Gott zur Ehre. Ja, was kann man dazu sagen, zu diesem ganzen Gebetsding? Das Erste, was ich irgendwie sagen möchte, ist, dass es jeden Morgen und jeden Abend, jetzt einmal weiterklicken, die gemacht haben. Also Aaron und seine Leute sind in dieses Zelt reingegangen, jeden Morgen und jeden Abend, haben dort Öl nachgefüllt, haben dort Brot gegessen und haben dort Weihrauch verbrannt, was für Gebet steht. Und auch für uns wäre das einfach eine total gute Sache, dass wirklich uns anzugewöhnen, dass es ein fester Bestandteil ist deines und meines Lebens, dass wir da wieder neu Bock drauf bekommen. Gebet macht total Sinn. Gebet hat Potenzial. Gebet ist keine Zeitverschwendung, sondern wenn, dann eher sogar Zeitgewinn. Gebet ist lebensnotwendig und es sollte irgendwie so in unserem Leben wie das Zähneputzen oder Frühstück und Abendessen irgendwie einen Platz haben, weil es Potenzial hat. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, ich weiß nicht, ob ich da noch die Bibelstelle aus Psalm 103 als nächstes habe. Wenn sie da reingekommen sind und dort gestanden haben, Weihrauch verbrannt haben, ein Teil unseres Gebetslebens ist sicher auch, dass wir Gott loben. Gerade wenn wir die Hände heben, wenn wir über all das Gute nachdenken, was Gott in unserem Leben getan hat. Im Psalm 103 heißt es, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Dankbar zu sein ist eines der gesündesten, körperlich gesündesten Einstellungen, Gefühle und Sichtweisen. Und ich glaube, dass auch da das eine Sache ist, die manchmal Disziplin erfordert. Ich möchte nie vergessen, was er mir alles Gutes getan hat. Wenn ich Dinge nicht vergessen will, übrigens Thomas, hast du dran gedacht, die Predigt aufzunehmen? Hast du daran gedacht, die Predigt aufzunehmen? Okay, weil das war sein Anliegen, daran nochmal erinnert zu werden. Ja. Wir müssen uns manchmal daran erinnern, hey, nicht zu vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Dinge, die wir immer wieder erzählen, werden Teil unserer Familienkultur. Es gibt so ein paar Storys bei uns in der Familie, die wir immer und immer wieder erzählen, obwohl sie ja alle schon kennen. Erzählen wir sie trotzdem nochmal, einfach weil sie so cool sind. Und wenn dann jemand bei uns so Mittagstisch ist oder so und der kennt die Geschichte nicht, dann freuen sich alle, weil sie dann nochmal ein Grund ist, um die Geschichte nochmal zu erzählen, weil sie so gut ist. Und deswegen hat sie so einen starken Einfluss auf unsere Familie, weil wir es immer und immer wieder erzählen. Und Dinge, die wir wiederholen, und auch Dankbarkeit, was wir wiederholen, hat einen starken Einfluss. Und es gibt so viel, woran wir uns erinnern können. Und manchmal auch die Disziplin, ich will es nicht vergessen. Ich will den Herrn loben. Nicht ich habe Bock, den Herrn zu loben, sondern ich will ihn loben. Nicht ich fühle mich gerade total, den Herrn zu loben, sondern ich will es tun. Ich will es nicht vergessen, denn es ist so, dass nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die dankbaren Menschen sind glücklich. Und ich weiß, dass es uns verändern kann, dass Anbetung dunkle Gedanken vertreibt, dass Anbetung und positive Gedanken Selbstmitleid vertreibt, dass es Dinge, die uns runterziehen, wieder klein macht, wieder in die richtige Waage bringt, dass es unseren Blick verändert, wenn wir unseren Blick aufheben zu den Bergen oder aufheben zu Gott, die Hände heben und uns danach ausrichten, fällt es uns viel leichter, auch wieder die Balance in unserem Leben zu halten. Ich würde gerne an dieser Stelle ein kleines Experiment machen. Und das ist nicht, dieses Experiment ist jetzt nicht bloßstellend oder irgendwie total überfordernd, aber keine Ahnung, 3-4 Leute, die einfach mal für ein kleines Experiment sich zur Verfügung stellen würden. Ansonsten müsste ich sie einfach bestimmen. Weil es unabdingbar ist jetzt hier, weil sonst versteht ihr. Okay, 1. Nur etwas Kleines. Ihr könnt auch da stehen bleiben, wo ihr jetzt seid. Ihr müsstet nur einmal sagen, jawohl. Die Britta, ihr könnt ruhig da bleiben. Noch jemand? Also ihr könntet ruhig da bleiben. Es geht einmal darum, ihr könntet es schon mal verteilen, diese Besen, jeder einen Besen zu nehmen. Moos, sonst gibt doch irgendjemand einen Besen noch. 2 andere Besen noch. Thomas würde, oder? Thomas würde auch einen Besen nehmen und noch einen Besen. Und die Luisa nimmt einen Besen. Okay, es gibt einen sehr krassen Besen, der hat einen sehr, sehr krassen Schwerpunkt. Und zwar bitte ich euch jetzt einmal, dass ihr den Besen nach oben macht, mit dem Borst nach oben, dass ihr den auf eure Handfläche stellt. Und dass ihr den jetzt mal versucht zu balancieren, aber ihr müsst auf eure Handfläche gucken. Ihr dürft nicht nach oben gucken, ihr müsst auf eure Handfläche gucken und versucht mal, den Besen zu balancieren. Ja, nicht festhalten, nur balancieren. Er soll auch irgendwelchen Leuten... Richtig, ja, sehr gut, das wollte ich haben. Nochmal, guck mal einmal bei Moritz oder auch mal nach hinten. Ihr dürft nur nach unten gucken, nur auf die Handfläche gucken. Nur auf die Handfläche gucken. Boah, nur auf die Handfläche gucken. Boah. Da wurde aber fest, da wurde, also eigentlich hat es noch keinen geschafft. Okay, und jetzt bitte ich euch, und das Leben ist manchmal echt schwierig, die Balance zu halten. Zwischen irgendwie all den Dingen und irgendwie Anforderungen und so weiter. Nee, den Besen noch behalten. Jetzt kommt ja eigentlich erst so der hoffentlich, ich hoffe, dass ihr das gut macht. Der Witz an der Sache ist, dass der Blickwinkel auf das Leben und die Balance in unserem Leben zu halten, ändert sich und wird leichter, wenn wir den Blick erheben. Und jetzt versucht nochmal zu balancieren und ihr guckt mal oben zur Spitze. Oh, am besten stellst du dich noch ein bisschen hin, dass du ein bisschen mehr Platz hast. Und guckt euch mal Thomas Heidgress, als hätte er nichts anderes in seinem Leben gemacht. Bitte auch Moritz, auch hinten. Luisa, jawohl. Es geht. Ein großer Applaus für die mehr oder weniger Freiwilligen. Und das ist, man kann das sogar wissenschaftlich erklären, warum das ist, eigentlich so ist. Warum ändert man die Blickwinkel bei dieser Übung irgendwie alles? Es ist eigentlich kaum möglich für jemanden, die Balance zu halten, wenn du nur nach unten guckst, weil du leichte Veränderungen an der Spitze nicht richtig wahrnimmst. Und weil du dann, wenn du dann erst die Veränderung bemerkst, dann meistens überreagierst, viel zu heftig und dann Dinge aus der Balance kommen und kippen. Und wenn du den Blick nach oben hast, dann siehst du schon die kleinsten Veränderungen. Du bist da viel, viel sensibler dafür, die Veränderung, und auch reagierst vielleicht viel maßvoller in der Situation. Ich glaube, dass wenn wir unseren Blick auf Gott nach oben richten und vielleicht auch mal symbolisch zu sagen, auch mal die Hände mal auch nach oben strecken und sagen, okay Gott, ich möchte meinen Blick wieder nach dir ausrichten, nach deiner Welt, nach deiner Vogelperspektive. Und Gott ist halt auch so unverständlich, aber auch groß zugleich und faszinierend, dass er halt auch nicht nur meine kleine Welt und den Moment sieht, sondern irgendwie auch so ein Leben von Anfang bis Ende. Und auch, keine Ahnung, Jahrhunderte von Anfang bis Ende einen viel größeren Blick hat auf die Welt, auf das Leben. Und das kann auf mich voll abfärben. Also der Blick nach oben, um mich dazu durchzuringen, ja, ich gucke jetzt nicht nur auf meine Hand, nicht nur auf meine Begrenzung, sondern ich gucke nach oben und Dinge werden plötzlich leichter. Es ist echt so. Ich habe noch einen dritten Punkt. Gebet kann der Game Changer sein. Manchmal sagen Leute, Wolfgang, du redest immer doch relativ viel im Konjunktiv. Und das stimmt auch. Ich rede wirklich viel im Konjunktiv und eigentlich auch aus gutem Grund, weil wir mögen ja manchmal lieber so absolute Aussagen wie, das ist so und so und wenn du das tust, dann passiert das und das. Und in der Bibel finden wir auch ganz viele von solchen Aussagen. Das gilt für alle Zeiten. Und wir Deutsche, wenn wir die Bibel manchmal lesen, dann sagen wir, ja, aber das steht da so klar. Und dann lesen wir ein paar Seiten weiter und dann steht da das Gegenteil, aber auch genauso klar. Und für uns ist das ein Riesenproblem. Für die Leute, die das zuerst gelesen haben, war das völlig logisch. Ergänzende Aussagen ergeben zusammen die Wahrheit. So, und da wir ein bisschen anders ticken, versuche ich das mit so ein bisschen Konjunktiv mal auch etwas abzuschwächen. Weil Gebet halt jetzt nicht ist wie ein Automatismus. Machst du das, hast du das Resultat. Hast du zwei, dreimal gebetet, am besten drei Vater Unser, ein Ave Maria und singst dann auch noch das Lobpreislied und dann verändert sich deine finanzielle Situation. So funktioniert das Leben ja nicht. Deswegen so ein bisschen Konjunktiv. Gebet kann der Gamechanger sein, aber so weit ich gehen würde, und das kann ich auch biblisch begründen, ist, ich glaube, dass jedes Gebet zählt. Dass kein Gebet umsonst gesprochen war, sondern dass jedes Gebet irgendwo eine Wirkung hat. Ob du es feststellst oder nicht. Jedes Gebet hat irgendwo eine Wirkung. Und Gebet kann ein Gamechanger sein. Denn das haben Millionen von Menschen tausendfach, millionenfach erfahren und können das belegen, dass das so ist. Die Bibel belegt das, dass Gebet ein Gamechanger sein kann. Und ich habe so drei Dinge, um das nochmal so zu untermauern. Und ich wünsche mir sehr, dass auch diese ganze Reihe euch neu motiviert zu beten, eine Begegnung mit Gott zu haben. So eine Fantasiereise durch diese Stationen zu haben als Hilfsmittel, um in die Gegenwart Gottes reinzukommen. Erstes Beispiel. Ich habe bei mir, als ich, also nicht hier, als ich, jetzt bin ich ja hier angestellt in der Gemeinde, aber als ich woanders angestellt war und hier in der Gemeinde, hatte ich bei meiner anderen Arbeitsstelle eine Situation, die mich sehr, sehr frustriert hat, wo ich mich sehr übergangen gefühlt habe oder auch schon irgendwie auch gedemütigt gefühlt habe. Und irgendwie hing das auch damit zusammen, dass ich auch hier arbeite. Und das hat mich sehr, sehr runtergezogen. Es hat mich sehr, sehr verletzt und sehr, sehr geärgert, so dass ich meine, es wäre ein Freitag gewesen, nach Hause gefahren bin und mich um 6 Uhr ins Bett gelegt habe, weil ich irgendwie nichts mehr sehen konnte und so niedergeschlagen war und so frustriert war. Und ich meine, es wäre der nächste Tag gewesen, da war es eigentlich auch noch gar nicht besser. Und da bin ich hier in den Kultschock gefahren, weil ich sollte für den Sonntag was vorbereiten, ich glaube irgendwie ein Kigo. Und ich habe gesagt, Gott, in der Verfassung, wo ich jetzt bin, kann ich eigentlich nichts vorbereiten. Wie soll das gehen? Und ich war voller Zorn, irgendwie auch so eine Prise Selbstmitleid und sehr, sehr niedergeschlagen. Und dann empfinde ich das so, dass Gott zu mir sagt, bete mich an. Und ich habe innerlich so gedacht, echt jetzt? Jetzt? Also ich habe mich, glaube ich, noch nie weniger nach Lobpreis gefühlt. Ich habe noch nie weniger Bock auf Lobpreis gehabt. Ich habe jetzt Bock auf Schimpfen, auf Zorn. Ich bin richtig schlecht drauf. Jetzt Lobpreis machen? Dazu kam, dass ich so ein bisschen, vielleicht ein paar Wochen oder Monate vorher irgendwie so ein bisschen tiefer verstanden habe, dass es irgendwie ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, auch das zu tun, was Gott sagt. Und dass man ihm so gehorsam sein sollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt mal. Und habe angefangen, Gott zu danken für die Dinge halt, die gut sind. Für mein Frühstück, für unser schönes Zuhause, für meine Kinder, für meine Ehe, für meine Gemeinde, für die lustigen Dinge, die wir gemeinsam erleben können, für dass wir ein Auto fahren können. Danke für. Und dann ging das irgendwie immer weiter. Erst war das eine Sache, die ich so schon fast so ein bisschen mechanisch getan habe, aus Wille. Dann irgendwie immer mehr mit Überzeugung. Dann mit immer mehr Fokus nach oben. Und dann hinterher hat sich das echt gewandelt, dass ich hinterher richtig glücklich geworden bin. Richtig gut drauf geworden bin. Das Selbstmitleid weggegangen ist. Der Zorn irgendwie abgeklungen ist. Und all diese Dinge einen anderen Blickwinkel bekommen haben. Und es ist wirklich so, ich bin hinterher nach Hause gefahren mit einer Bombenstimmung. Und ich war total euphorisch und habe gesagt, die Welt ist gut, der Herr ist super, das Leben ist schön. Obwohl die Situation auf der Arbeit immer noch so war, wie sie ist und die auch dann ich auch mal da ansprechen konnte, aber auch in einer guten Art und Weise. Gebet kann ein Gamechanger sein. Auch in der Bibel haben Leute das so erfahren. Und eine Stelle, die ich total gut finde, die möchte ich euch auch noch mal ein Stück weit vorlesen. Aber bevor du sie einblendest, Thomas, würde ich gerne ein bisschen Kontext geben. Paulus und Silas, richtig tolle Männer, waren für Jesus unterwegs, waren viel auf Reisen, haben Gemeinden irgendwie gegründet und unterstützt. Und sie werden irgendwo verhaftet, werden öffentlich ausgepeitscht, ohne Prozess, ohne dass sie die Chance hätten, sich mal irgendwie zu verteidigen oder zu erklären, ohne dass man ihre Seite gehört hätte, werden sie öffentlich gedemütigt und ja, gefoltert. Wie schrecklich. Werden dann noch ins Gefängnis eingeschlossen, ins innerste, sicherste Gefängnis, wahrscheinlich ein Gefängnis ohne Tageslicht, irgendwo unten tief im Keller. Und dann noch völlig überflüssig sperrt man ihre Füße noch in einen Block rein. Also, dass sie sich noch nicht mehr richtig bewegen können, nicht mehr richtig schlafen können. Und das, obwohl sie eigentlich nichts falsch gemacht haben. Also wirklich überhaupt gar nichts. Und was lesen wir davon? Sie waren total frustriert. Sie sind im Selbstmitleid zerlaufen. Sie haben aufgegeben. Sie waren frustriert. Sie haben gesagt, Gott, dafür, wenn das das Resultat ist, dann höre ich aber auf, mit dir zu leben. Nein, das haben sie nicht getan. Nämlich was völlig anderes. Und das finde ich so, so krass. Und wir lesen das mal hier. Aus diesem Grund ließ er sie, also das war der Kommandeur, aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und loben Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Ist das nicht krass? Ist das nicht super krass? Also einmal finde ich es, also an der ganzen Geschichte, also es lohnt sich auch das mal weiter zu lesen, wie das ausgeht, weil das hat noch irgendwie noch einen richtigen, so einen Block-Twist nach dem anderen, so, dass sich ein Pot, wie heißt das? Plot-Twist, Entschuldigung, genau. Das ist so eine irre Geschichte, aber sie fängt damit an, dass in der schwärzesten Moment, in der dunkelsten Stunde, sie angefangen haben zu beten, also den Blick zu heben nach oben, nach Jesus und angefangen haben, Lieder zu singen. Vielleicht waren sie sogar auch schreckliche Sänger. Und die Leute, die anderen Gefangenen, haben erstmal gedacht, oh nein, jetzt singen sie auch noch, wie schrecklich. Aber irgendwie hat es, ich glaube, nach dem Erdbeben, wird keiner vergessen haben, der dabei war. Es war game-changing, nicht nur für die beiden, sondern für das ganze Gefängnis, hinterher sogar für den Gefängniswärter, für seine ganze Familie, für die ganze Ortschaft. Und angefangen hat es mit Gebet. Gebet hat das Potenzial, deine Situation zu verändern. Mein letzter Punkt, warum ich euch das so sagen möchte, ist, warum Gebet ein Gamechanger sein kann. Nicht als Automatismus, jetzt habe ich einmal gebetet und es ist nichts passiert, kein Erdbeben. Ich habe selber in meinem Leben auch noch nie ein Erdbeben miterlebt, doch einmal, da habe ich verschlafen, das war nicht intensiv genug. Aber es hat das Potenzial und es verändert auf jeden Fall etwas. Es bringt irgendwas. Kein Gebet ist umsonst. Keine Träne ist umsonst geflossen, die du im Gebet vergossen hast. Die Bibel ist da super, super klar. Ich bin bei der Vorbereitung irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, irgendwie auf ein Wort plötzlich gefallen. Auf das Wort Hosianna. Und wer in Kirchen unterwegs ist, dem ist vielleicht dieses Wort schon mal irgendwann begegnet. Wer hat das schon mal gehört? Hosianna? Ist ja kein deutsches Wort. Okay, die meisten Leute heben die Hände. Und ich glaube auch einige heben sowieso nie die Hände, egal was ich fragen würde. Also Hosianna. Hat jemand eine Ahnung, was das für eine Sprache ist? Hosianna. Ein Gemurmel, ich kann nichts verstehen. Hebräisch ist im Zweifel immer relativ gut, genau. Das ist ich würde mal sagen, 50% richtig, aber man könnte noch eine andere richtige Antwort geben. Claudia? Griechisch nicht, aber Johannes hat es richtig, es ist auch Aramäisch. Das war so die Sprache der armen Leute, der normalen Leute. Hosianna. Und wir singen das auch schon mal, ich glaube gerade irgendwie auch an Heiligabend, irgendwie Hosianna in der Höhe und sowas, ne? Oder so kurz vor Ostern wird dann auch schon mal Hosianna, solche Lieder gesungen. Warum singen wir das? Was heißt das eigentlich, Hosianna? Gelobt sei der Herr. Hat jemand andere Vorschläge? Ist ja immer ganz witzig, ne? Viele kennen es, wir singen es, aber keine Ahnung, was das heißt. Gelobt sei Gott. Okay. Herr, hilf, jawohl. Hat jemand noch eine Idee? Oder ist sich jemand sicher? Also wer wäre sich sicher, was es heißt? Okay. Ihr seid jetzt nicht so in dem Frage-Antwort-Spiel heute Morgen, Claudia? Ja, also es gab ja so für die Leute im Zoom, es gab hier im Raum zwei Meinungen. Einmal, es könnte sein, heißen gelobt sei Gott oder es könnte sein, Herr hilf. Und tatsächlich, wenn man dieses Wort mal guckt, was bedeutet es eigentlich? Es heißt, übersetzt eigentlich, Herr hilf oder hilf doch, hilf bitte oder sowas wie rette uns. Also so ein richtig das Gebet von jemandem, der richtig am Boden ist, der richtig verzweifelt ist. Hilf doch bitte. Und das ist ein Gebet, das sind zwei Worte und das kannst du beten. Herr, hilf. Bitte. Rette mich irgendwie aus diesem Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist eigentlich das Gebet eines Verzweifelten. Hilf doch bitte. Rette mich. Ich kann nicht mehr. ich habe gerade keine Hoffnung, ich sehe gerade kein Licht, ich sehe gerade nichts Positives. Und erstaunlicherweise hat sich dieses Wort im Laufe der Zeit eigentlich gewandelt zu einem Jubelschrei. Aus diesem irgendwie verzweifelten Gebet, hilf mir doch bitte, rette mich. So wirklich so wie vielleicht echt so das armseligste Gebet, irgendwie vielleicht auf der einen Seite zu sagen, hilf doch, wird ein Jubelschrei. Und als Jesus nach Jerusalem reingeht beim Passafest, da sind die Leute irgendwie, jubeln ihm zu und singen Hosianna irgendwie dem, der zu uns kommt, weil er hilft. Er rettet uns. Und genauso wie dieses Wort irgendwie mittlerweile, wenn wir das singen, dann sind das irgendwie auch mal eher so voll die dynamischen Lieder, die eher so positiv sind und gar nicht so voller Verzweiflung und alles in Moll gespielt, sondern so positiv Lieder sind. Und das hängt damit zusammen, glaube ich auch, dass Gott ein Gamechanger sein will und das Gebet ein Gamechanger sein kann für dein Leben und mein Leben. Ich wünsche dir das für dein privates Leben. Ich wünsche dir auch das für uns als Gemeinde, gerade dort, wo irgendwie Prozesse irgendwie schwierig sind oder wo auch die Sache mit dem Umzug, wo man denkt, oh, wie mag das alles werden? Und wir haben irgendwie doch echt auch viel zu wenig Kraft und jeder hat seine eigenen Baustellen zu Hause und diese Baustellen ja auch manchmal noch ganz schön, ja, auch eskalieren. Das schaffen wir doch nie. Hey, lass uns daran glauben, Gebet ist ein Gamechanger und das gilt für alle Zeiten. Jeden Morgen, jeden Abend Räucherwerk zu verbrennen, Weihrauch aufsteigen zu lassen, deine Gebete zum Herrn. Das war's von mir. Genau, alle, die wollen, können mal Amen sagen. Und ich würde gerne mit euch noch eine Sache